Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Dann bin ich gespannt, was du jetzt im Programm hast.
Unter Druck kann ich nicht.
Die meisten Tippler, die aufhören zum Eishockey spielen, irgendwann nach ein paar Monaten oder Jahren kommen sie aus ihren Löchern gekrochen und schleichen sich bei diversen Hobbypartien ein. Magistrat, SV Reini Grüner in Villach, das Cassini Painters in Klagenfurt.
Ja, irgendwo halt.
Aber er hat gesagt, vor 12 Jahren hat er aufgehört, die Sachen weggestellt und in Mülleimer geschmissen.
Das ist ein
radikaler Schnitt mit der Vergangenheit.
Eine Abrechnung.
Und deswegen wollen wir von dir wissen, Heimo Lindner, schön, dass du bei uns bist. Warum eigentlich?
Ja, danke für die Einladung. Es war, glaube ich, so wie er sagt, radikal. Ich wollte einen Schlussstrich ziehen. Wir sind zum Glück Meister geworden in meinem letzten Jahr, das hat ja jahrelang nicht geklappt. Und ich glaube, das war so der Hauptgrund, dass ich sage, okay, bin gern bereit, irgendwas im Trainergeschäft zu machen, gern für Eishockey da zu sein. Aber spielen weiß ich sicher nicht und habe erst recht nicht, weil es gar nicht so mein Thema war, weil Eishockey ist für mich ein Wettkampfsport und kein Hobbysport. Allen Hobbyspielern jetzt und bitte nicht beleidigt sein, aber wer so lange Eishockey gespielt hat, habe ich mir in dieser Zeit nicht vorstellen können, Hobby zu spielen. Und damit habe ich gedacht, guter Zeitpunkt, noch ein paar Bier bei der Meisterfeier, alles in Mülleimer. Und ja, und damit war das Thema für mich erledigt und das Kapitel geschlossen.
Und seitdem hat es nie mehr gejuckt oder nie mehr gesagt, boah, es war noch einmal
eine Teichhockey-Partie.
Ja, genau.
Ja, es waren vielleicht so Zeiten, wo ich Trainer war in Hohenems, wo wir zum Schluss die letzten Viertelstunden bei einem Vormittagstraining oder Abschlusstraining gehabt haben, wo ich den Buben noch ein bisschen zeigen wollte, was ich doch noch kann. War aber eh schon, die Viertelstunde hat dann aber eh gereicht, weil es körperlich vielleicht dann doch nicht mehr so gut ausgeschaut hat. Das war, glaube ich, so noch ein paar Reizpunkte, aber so wirklich Hobby spielen und die Altherren von der VfL Feldkirch, Michi Lambert, der Conny Dorn, der Michi Rossi und wie sie alle heißen. Ich glaube, die laden mich heute noch ein, dass ich kommen soll jeden Tag oder jeden Montag um 8 Uhr in der Früh, was schon wieder Zeit ist. Die sowieso
ein nicht super machen. Ein super Termin.
Für Berufstätige.
Ja. War einfach nicht meins, ist nicht meins und bin froh, dass es auch so ist, wie es ist.
Heimo Lindner.
Jetzt muss man, er hat dann so gesagt, wir müssen erklären, wer ich bin.
Ja. Die Jungen wissen es vielleicht.
Die Jungen wissen es vielleicht nicht mehr, aber er war wahrscheinlich einer der besten Spieler seiner Generation. Ein bisschen hat man immer das Gefühl gehabt, er hat sich ein bisschen unter seinen Wert geschlagen, aber er ist in den 80er, 90er Jahren beim KAC groß geworden. Nationalteam gespielt, in der ersten mitgespielt. Wie war der Erstkontakt mit dem Eishockey? Wie ist dazu gekommen und vor allem, was war das für eine Zeit, in der du zum Eishockey gekommen bist?
Ja gut, die Anfangsphase als kleines Kind mit 5 oder 6 war sicher, ich kann es da jetzt nicht sagen, ob es mein Papa war, aber wahrscheinlich eher meine Brüder, die ja bis heute noch komplett Eishockey verrückt sein.
Wir wünschen uns, dass du nicht aufgehört hättest für die Online schon.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, das waren schon meine Brüder. Wir waren in Köttmersdorf, sind wir aufgewachsen und da waren ja wirklich von unserem Elternhaus bis zum nächsten Teich waren es, ich glaube, 300 Meter oder 400 Meter den Hügel rauf und da war ein kleiner Teich und da war ich mit meinem Bruder quasi, ja, jede freie Sekunde, entweder sind wir mit den Ski den Hügel runtergefahren oder sind drüben am Teich beim Eishockey spielen gewesen. Und ich glaube, das war dann so die Anfangsphase. Ich kann mich aber noch erinnern, das weiß ich, weil der Uli Paulsen immer über dieses Thema geredet hat, dass ich als kleines Kind beim KC eigentlich gar nicht wirklich bei diesem Training mitmachen wollte. Ich war dann lieber an der Bahn, die war ein bisschen schüchtern oder habe Angst gehabt oder wollte einfach nicht mitmachen. Bin dann irgendwo auf der Bahn übereinander gestanden oder Runden gefahren, aber wollte nie mit der Mannschaft da irgendwas machen. Das ist, glaube ich, dann erst ein bisschen später entstanden.
Andere Frage ist, wer ist Uli Paulsen? Aber weiter im Text, ja?
Uli Paulsen ist ein Jugendfreund. Unter der Stelle möchte ich noch einfügen, der Harald und der Peter Medea zwischendurch. Ich liebe sie natürlich. Beim Eishockey, wenn wir den Hut aufsetzen, sind wir alle andere Menschen.
Du vor allem.
Ich glaube, da geht es aber jeden so.
Aber das Schüchterne traut man dir gar nicht zu, weil als Spieler warst du komplett anders. Du warst angriffig,
oder?
Du warst extrovertiert.
Ein bisschen ein bunter Vogel.
Du warst ein bisschen ein bunter Vogel, oder?
So ein Rockstar, oder?
ich würde es gar nicht wirklich so behaupten. Es hat eine Zeit gegeben, wo wir hochfärben haben müssen und so Sachen. Ich glaube, dass der Markus Bendtner viel extrovertierter war und viel mehr um dieses Thema gemacht hat als ich. Aber es kann schon sein, wir waren sicher nicht die Norm unserer Generation. Nicht alle, darf man so erwähnen, auch Philipp Lukas oder Robert Lukas waren nicht so wie wir. Die haben das ein bisschen anders gestaltet, aber wir, unsere Generation, war schon ein bisschen anders und ja, das hat, glaube ich, ein bisschen dazugehört.
Weil du gerade Markus Bendtner angesprochen hast, da hat es ja immer so ein Ritual gegeben, oder? Vor den Derbys.
Ja, jetzt kann man ja offen darüber reden. Jetzt ist es ja mittlerweile
verjährt.
Jetzt ist es verjährt und es war halt schon. Ja, der Bendt, ja, die pflegen bis heute eine sehr enge Freundschaft. Zählt wahrscheinlich wirklich zu meinen drei besten Freunden, die also wirklich auch vom Eishockey übergeblieben sind. Und ja, und der Bendt war halt, ich glaube, das war die Jahre 2004 bis 2006 oder so in etwa. Da hat er in Villach gespielt, in Klagenfurt. Wir haben Weihnachten zusammen gefeiert. Wir haben Fasching zusammen gefeiert. Wir haben uns inkognito irgendwo versucht aufzuhalten, was aber nicht geklappt hat. Man hat uns dann gehabt, aber eher den Bendt als mich. Ich habe damals noch kein Bart gehabt. Er hatte damals schon ausgeschaut mit grüne Haare, blaue Haare, rosarote Haare, alle möglichen Haare. Das war schon, war also unmöglich, irgendwo inkognito aufzutreten. Aber wir waren schon, ja. Wenn es so, gepasst hat, sind wir auch zusammen fortgegangen.
Du, jetzt kommst du aus einer Generation, wo die Liga in den 80er Jahren sich komplett neu aufgestellt hat, wo Eishockey ein kleines Reset durchgemacht hat, damals dann mit unter Anführungszeichen nur noch vier Ausländern, vier Vereine, weniger Ausländer und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich damals eine richtige Chance gekriegt, in die erste A zu kommen. Gemeinsam mit einigen anderen. Christoph König war, mit dem hast du langsam im Nachwuchs gespielt, noch ein paar andere unter Anführungszeichen. Wie bist du das Ganze herangegangen und wolltest du jemals Eishockey-Profi werden oder bist du mehr in das Ganze reingerutscht?
Ich glaube, ich muss aber korrigieren, weil in die erste bin ich gekommen 1994 oder 95 und da waren nicht vier Ausländer, was ich mir erinnern kann.
Da waren mehr.
Da waren sicher mehr. Ich glaube, die Zeit, wo es runtergegangen ist, wo der KC und Villach, glaube ich, mit zwei Ausländern gespielt hat und die anderen mit vier maximal, das war um die Jahrtausendwende, wo diese erste Bankliga oder halt diese jetzige neue Liga quasi das erste Mal gegründet worden ist.
Indirekt willst du uns damit sagen, dass du eigentlich besser warst.
Nein, nicht, überhaupt nicht. Aber wir haben eine 10 Ausländer gehabt. Ja. Aber wir haben damals gehabt Kvartalnov, Chibirev, Darcy Martini, Derek Booth. Also da waren, glaube ich, schon 6 oder 7 circa. Aber dann waren halt noch Dieter Kalt, Christoph Brandner, Mare Schaden, Bertaler, Hidi Mühr, Domizieren. Dann, das waren Nationalspieler.
Ja, aber die musst du ausspielen.
Also. Ja, das war halt damals als 18-Jähriger ein Ding der Möglichkeit. Oder 17-Jähriger, vor allem wenn er da mit hier neben dir ist, der lässt dir ja gar nicht reinkommen, der will ja spielen. Und dann war halt die vierte Linie, das ist ja auch anders geworden, muss man sagen. Die vierte Linie ist ja heuer oder heutzutage eine Linie, die man braucht, die man wirklich, die er spielt, die fast bei jedem Verein oder im modernen Eishockey, sei es von der NHL bis nach Europa, eine vierte Linie hat ja einen Stellenwert, das war ja bei uns nicht so. Bei uns war, so wie du sagst, der Christoph König, der Herbert Diamant und ich die vierte Linie. Wir sind nach Feldkirch gefahren, wir haben keine Sekunden gespielt. Und das hat sich natürlich schon geändert. Ja. Aber auf die Frage des Eishockey-Profis, ich glaube schon, dass so mit 15, 16 war der Wille schon enorm dort, dass ich unbedingt Eishockey-Profi werden will.
Aber kannst du dir erinnern, welche Perspektive hat man da in so einer Gemeinschaft, wenn man weiß, okay, man fährt nach Feldkirch und spielt da keine Sekunden.
Vor allem, du hast ja dann an Wien nur wirklich zwei ganze Saisonen beim Karz gespielt, wo du wirklich zum Einsatz gekommen bist. Deine 30, 40, 50 Partien, was ich mir erinnern kann.
Ja, das steht halt am Papier oder in die Statistiken steht so drin, aber wir haben Eiszeiten gehabt. Wir haben schon eine Eiszeit gehabt, ja. Vielleicht jetzt nicht im Finale gegen Feldkirch, aber wir haben da schon auch gespielt. Aber nicht in dieser tragenden Rollen, wie heute vierte Linien dargestellt werden. Wenn ich mir denke, beim KC, da spielen einfach vier Nationalspieler mehr oder weniger, die du brauchst, die spielen gegen eine andere erste Linie und der Trainer braucht nicht Kopf und dass die jeden Wechsel ein Tor kriegen. Ja. Das war bei uns natürlich vielleicht schon so. Wir hätten gegen einen Bengt Ake Gustafsson oder Thomas Rundqvist damals noch nicht spielen können. Die Jungs heute kennen das.
Du bist dann, deine nächste Station war dann mit dem Nicklaus Innsbruck, oder? Du bist dann weggegangen vom KC.
Ich bin nach Kanada gegangen.
Du hast in Kanada gespielt.
Ja.
Was war die Intention? Wolltest du jetzt wirklich probieren oder wolltest du einfach mal vom österreichischen Eishockey weg und ein bisschen die Nasen ausstrecken?
Ganz ehrlich, und das habe ich, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch nie sagen wollen, weil mir wirklich noch nie einer danach gefragt hat. Aber die wirkliche Wahrheit ist, dass mein Bruder ja 1997 gestorben ist. Und der ist in Kanada gestorben. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich nach Kanada wollte.
Wirklich?
Ja. Okay. Also natürlich war Eishockey in meinem Kopf. Ich beim KC keine Chance mehr gesehen. Und war dann, was mache ich jetzt? Und der Teamchef damals war der Ron Kennedy, hat gesagt, you gotta go to Canada. Da waren vier Mannschaften in Österreich, Feldkirch, KC, VSV und Wien, glaube ich. Also es war schwierig in Österreich einen Vertrag zu kriegen. Und das war die letzte Möglichkeit, um diesen Traum des Eishockey-Profis damals zu schaffen, immer mit dem Hintergedanken, ich will nach Kanada, weil mein Bruder dort lebt, ich will dort auch hin, ich will schauen, wie es dort ist. Und das war im Nachhinein wahrscheinlich der wirklich hauptausschlaggebende Grund, um dann eine Profikarriere, wo man wirklich dann eine tragende Rolle gespielt hat, wo man erste Linie gespielt hat, wo man Nationalspieler geworden ist. Ohne dem Jahr hätte ich vielleicht sogar damals schon aufgehört oder wer immer. Kann ich aber nicht sagen, weil es ja nicht war.
Jetzt sehe ich es gerade. Melford Mustangs.
Genau.
In der SJHL, was ist das für eine Liga bitte?
Junior A, also da aus der Liga kommen sehr viel Spieler. Frank Benham hat da zum Beispiel gespielt. Den haben sie gerade sein Label geehrt oder seine Nummer geehrt in Saskatoon. Wer hat da noch gespielt? Chris Kunitz von den Pittsburgh Penguins. Also da ist eins unter der WHL, also wo der Marco Rossi zum Beispiel auch gespielt hat. Marco Rossi hat OHL gespielt. Das ist quasi das zweite Level nach Major Junior
Hockey. Jetzt sehe ich gerade 56 Punkte in 30 Partien. Warum bist du nicht geblieben?
Ja, das ist die Frage des Tages wahrscheinlich. es war vielleicht, der Hauptgrund war der, dass ich keine Matura gehabt habe. Das heißt, ich habe ja als Großhandelskaufmann damals beim ÖPA Egger meine Lehre gemacht. Immer mit dem Gedanken, ich will einfach Eishockey-Profi werden, ich will nicht in die Schule gehen. Schule war zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht das, was ich gern gemacht habe. Ich wollte einfach in die Eishalle gehen, Eishockey spielen. Und habe die Lehre gemacht, habe dann rausgefunden, dass man diese Lehre nur 1,5 Jahre im Betrieb machen muss. Den Rest macht man die Berufsschule fertig. Und damit hat das ganz gut geklappt und damit war ich in der Eishalle. Und das war eigentlich mein einziger Grund. Im Nachhinein bereue ich es auch gar nicht, weil ich ja beruflich mittlerweile, ich sehe jetzt auch nicht für meinen beruflichen Werdegang, dass ich unbedingt eine Matura gebraucht hätte. Aber fürs Eishockey in Kanada hätte ich eine Matura gebraucht, weil ich Angebote von Boston College gehabt habe oder von anderen Universitäten, nur ohne Matura halt unmöglich. Und dann in die Knochenmühle der East Coast Hockey League haben wir ehrlich gesagt damals auch ein paar abgeraten, auch Österreicher. Peter Kasper hat dort bei den Florida Everblades gespielt, hat gesagt, hey, wir gehen nach Österreich. Die VU Feldkirch wollte dann schon unbedingt haben, der KC eigentlich auch wieder. Und die haben wir alle dazu geraten, probier es in Österreich gleich zum Spielen, dann verdienst du Geld und die Knochenmühle East Coast Hockey League.
Die bleibt der Sport.
Hat man mal ausgeredet. Vielleicht hätte es funktioniert und ich hätte es geschafft.
Dafür wäre es gewesen. Aber was hat... Was hat Kanada bei dir bewegt? Was hat das ausgelöst? Wie hat dir das weitergebracht? Du hast gesagt, Entwicklung. Was war da?
Ich glaube, das erste Mal von daheim wegkommen als 19-Jähriger, die Sprache aus British School English,
Oxford
English, Bröckchenweise und dann Eishockey-Kabine Englisch, wo die meisten Wörter mit F enden, anfangen.
Und mit
Uking enden. viel mehr ist ja da wärst du ja am Anfang als Europäer oder als Österreicher, wärst du ja sehr belächelt, wenn du wegkommst. Und da bist halt einer, der nicht aus Kanada kommt, dann aus Österreich auch noch. Und diese Zeit hat mich geprägt, weil ich einfach auf eigene Füße stehen habe müssen. Ich war natürlich bei einer Gastfamilie untergebracht. Aber ich habe die Sprache gelernt, ich habe mich selber um mich kümmern müssen und das war, glaube ich, der Gamechanger in meinem Leben, wo ich sage, oh, das ist ganz schön cool, alleine zu sein und selber irgendwas bewegen zu können. Das glaube ich, hat mir mein Leben geprägt, dass ich sage, okay, man kann sehr viel auch alleine schaffen, ohne dass man Hilfe braucht. Natürlich immer zu dem, ohne Ron Kennedy wäre ich vielleicht gar nicht umgekommen. Der hat das damals als Teamchef wahrscheinlich auch gewusst, er hätte mich gern, aber wahrscheinlich ein Level höher. Das wäre in Österreich nicht erreichen, deswegen hat er gesagt, geh nach Kanada.
Aber ich stelle mir das jetzt, ich habe so das Bild jetzt von mir im Kopf. Ein zorniger Heimo Lindner, wütend, aussehend und bockt dort in der Eishockey-Kabine in Kanada das Oxford-Englisch aus.
Ja, da wärst du der Renter der Schwede über die ganze Saison eigentlich. Wobei du gewöhnst dich dann irgendwann einmal in Slang an. Und irgendwann redest du schon irgendwann kanadisch. Das Wichtige ist halt, dass, glaube ich, so wenig wie möglich Kontakt hast mit denen, die Deutsch reden. Und das habe ich eingehalten, außer mit meinen Eltern oder mit wirklich Kollegen, wenn man zu Weihnachten einmal telefoniert hat. Aber dann hast du das gleich mal heraus, weil man ja nicht will, dass man über die lacht, aber nicht redest so wie sie. Ne?
Was hat das beim Eishockey, wie hat das deine Spielweise verändert?
Selbstbewusster, glaube ich. Härter, weniger Angst vor irgendwas, glaube ich. Ich glaube, das ist eine der toughsten Junior-Ligen, die es überhaupt gibt, also die Liga, die SJHL, da kommen sehr viele Wahnsinnige raus. Habe sehr viel Schleck gekriegt, muss man dazu sagen. Weil ihr sagt, ich war so hart, da gibt es schon ein paar andere Kollegen, die ein bisschen härter sein als ich oder viel härter sein.
Ist das, glaubst du, heute auch noch so? Weil es gibt natürlich einige Österreicher, die umgegangen sind, die es probiert haben. Unterlager, Homberger, damals Peter Kasper, du hast schon erwähnt.
Dieter Kalt.
Thomas Raffel war dort und hat, glaube ich, in einer der ersten Partien gleich Kiefer gebrochen gekriegt, was ich mir erinnern kann. Ist das, glaubst du, noch immer so, dass. Nein, das ist eine Frage, wo es. Ist schwierig für dich zu beantworten. Aber wenn du heute als Europäer nach Kanada gehst, ist es, glaubst du, noch immer so?
Ich glaube, von der schmutzigen Härte nicht mehr, so wie es bei uns auch nicht mehr diese schmutzige Härte gibt, mit alle wegen Stockfalls, weil es einfach wirklich nicht mehr erlaubt ist. Damals war ja, da hast du ja gewusst, du kannst eh machen, was du willst, weil ich weiß nicht, wo waren die Regeln anders? Ich glaube nicht, dass ein Stockschlag. Ich
gepfiffen ist nur, weil mir das Drittel aus
war. Ja, das war halt ein Stockschlag, nur ich hat pfeift bei der Heute, damals hat man einfach einen Stockschlag nicht gepfiffen, obwohl die Hand weggehalten oder die Hand weggefallen ist. Das war halt ein Stockschlag, der erlaubt war. Und das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Aber ich glaube, diese körperliche Härte mit Checks und das wird immer gleich sein. Und ich hoffe, dass es immer gleich bleibt, weil das macht ja den Sport. Aus diese schmutzigen Sachen können weg, die dreckigen Sachen können weg. Und das sind ja jetzt auch schon großteils weg. Das passiert immer wieder, das wirst du nicht verhindern können. Aber diese grausligen Sachen, diese Checks von hinten und diese Stockschläge und Stechereien, das gehört weg. Und das, glaube ich, ist auch jetzt in Kanada nicht mehr so. Die Fights werden dazugehören, das ist Entertainment, das kriegst du von klein auf dort mit. Das wird immer noch so sein, hoffentlich auch so bleiben. Aber wie gesagt, diese dreckigen Sachen können weg.
Du hast selber gesagt, du bist aus Kanada zugegangen zur VfL Feldkirch, damals 2000er Jahre, 2000. Das war wirklich oder ist großer Eishockey-Boden damals gewesen. Die VU war damals mit Gustavsen Rundqvist und Ralf Krüger als Trainer, unter Anführungszeichen, schon in den Vorjahren. Die haben eine absolute Eishockey-Macht aufgebaut, haben damals den KCA im Finale geschlagen und so weiter. Warum Feldkirch? Und seitdem bist du eigentlich in Westösterreich zu Hause. Du bist ja nur noch Freizeitkärntner.
Vollkommen richtig. Warum Feldkirch, kann ich nicht sagen. Es waren, glaube ich, immer noch vier Vereine. Die Liga hat damals schon eine Neugründung hinter sich gehabt. Ich glaube, es waren zwei ungarische Mannschaften dabei. Laibach und...
Slowenien, aber sonst...
Laibach und Jesenice vielleicht. Ich glaube, es waren achte.
Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien.
Er hat Slowenisch gemeint.
Er hat Slowenisch gemeint, ja genau.
Also okay. Zwei Ungarn, zwei Slowenen.
Ja, genau.
Feldkirch, vielleicht Klagenfurt.
Dann war Alpenliga dazwischen.
Und Wien.
Ja.
Alpenliga war davor und dann davor. Nach diesem Jahr, wo wirklich das für die Vereine, also für die vier österreichischen Vereine keinen Sinn mehr gemacht hat, hat es dann diese Liga Neugründung gegeben. Und warum Feldkirch damals? Ich glaube, das war die größte Chance für uns alle damals. Da war ja nicht jeder einzige junge Österreicher, da war Philipp Lukas, Robert Lukas, Raimund Divis und da war halt noch Rick Nesheim übrig geblieben, Fritz Ganster, da hat man gewusst, wir haben nicht viel Geld verdient, aber wir haben gewusst, da kriegen wir Eiszeit, da werden wir spielen und spielen trotzdem immer noch gegen die Besten, die es in Österreich gibt. Bis auf einen Dieter, ich glaube, der ist damals schon nach Köln gegangen oder Mannheim oder der Brandi ist, glaube ich, nach Schweden gegangen oder so irgendwo. Aber wir haben trotzdem dort gewusst, dort werden wir spielen und deswegen haben wir uns, glaube ich, damals alle entschieden, nach Feldkirch zu gehen.
Ist immer ein bisschen belächelt worden, finde ich, oder zumindest in Kärnten nicht so ernst genommen worden, das Eishockey-Bundesland Vorarlberg. Und wenn man das ehrlich subsumiert, muss man sagen, Eishockey-Bundesland Kärnten, ja, alles recht und schön, zwar Traditionsclubs mit VSV und KAC, aber was da in Vorarlberg so auf kurzer Distanz passiert mit den Eishockey-Vereinen, ist schon bemerkenswert, oder?
Ja, natürlich auf der anderen Seite bemerkenswert, auf der anderen Seite aber auch sehr wenig miteinander. Ne? Die Vereine, man hat es ja in der Liga Neugründung mit dabei und jetzt im Vorfeld war ja das eine andere Geschichte, da hat man ja gesagt, Lustenau, Dornbirn und Feldkirch schließen sich zusammen und bauen quasi dieses Team Vorarlberg. Nur wenn man die Protagonisten im Hintergrund kennt und die Persönlichkeiten hinter den eigenen Clubs kennt, die ich alle sehr gut kenne, weiß ja eigentlich, dass das fast nie zustande kommen könnte oder ist ja nicht zustande gekommen. Aber natürlich Vorarlberg hat...
So ein Dreigestirn meinst du?
Ja, wo hätte man gespielt, wie hätte der Name geheißen? Ja. Ich glaube nicht, dass ein Lustenauer Vereinspräsident in Feldkirch schon in Feldkirch steht, wenn es dann eines gewesen wäre. Aber das war von Anfang an irgendwie ein bisschen für uns Außenstehende auch zum Scheitern verurteilt, hat dann eher nicht geklappt. Aber so wie du sagst, Vorarlberg hat schon ein enormes Eishockey-Potenzial. Und wenn man sieht, wie viele Nationalspieler gerade auch im Nationalteam sein, wie viel Vorarlberger in Klagenfurt spielen, Hat aber nicht nur mit dem Standort Klagenfurt zum mit Vorarlberg zu tun, sondern auch mit der Nähe zur Schweiz.
Zur Schweiz, ja.
Wo man natürlich Nachwuchs und so weiter, auch Spielungslevel 3 über uns sind vielleicht. Da gibt es in jedem Dorf Eishalle. Ne?
Das ist die Infrastruktur.
Ja.
Das, was du gesagt hast, stimmt sicher, Martin. Weil danke. Du, gern, absolut. Na, warum sollst du nicht einmal recht haben?
Ich muss einen roten Strich jetzt machen.
Im Kalender.
Im Kalender.
Ja. Das ist, aber was der Martin gesagt hat, stimmt schon. Es ist immer belächelt worden, weil die Mannschaften waren gut, aber sie haben sich nie lang gehalten. Also es war immer, der VfL Völker hat mir immer noch vorgeworfen, alles mit Geld zu kaufen. Dann hat es Lust dann auf einmal entstanden. Jetzt Dornbirn. Warum hat dort das Eishockey deiner Meinung nach nicht wirklich Bestand gehabt? Oder warum haben sich Mannschaften nicht langfristig etablieren können? Weil Völker ist ja Geschichte, ne?
Wirklich einen Grund kann ich da jetzt gar nicht, denn ich glaube aber, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass die meisten Vereine ein gewisses Problem im Unterbau haben. Das heißt, du musst sehr viel zukaufen und zukaufen kostet enorm viel Geld. Und dieses Geld auf 3 so große Clubs dann umzuverteilen und die Sponsoren dafür zu finden, wobei man nicht vergessen darf, wir haben ja mit Altach und Lustenau 2 Fußball-Erstligisten, wir haben mit Alpla HCH, mit Handball Bregenz 2 Handball-Erstligisten und wir reden von den 2 Handballclubs von den besten in Österreich. Das heißt, da ist eine Dichte an professionellen Sportorten.
Da lacht er.
Das ist ja die Wahrheit. Das muss man sich noch anschauen. Und diese Dichte an Profisportmannschaften, auch Einzelsportler, das muss in so einem kleinen Bundesland wirtschaftlich zuerst einmal stemmen können. Ich glaube deswegen, wenn man, nochmal, mach aus diesen ganzen Eishockey-Vereinen ein Team vor Adelberg. Könnte funktionieren. Sicher nicht in den ersten 2 Jahren oder in den ersten 3 Jahren, weil die Leute sagen, warum soll ich mir so anschauen gehen, wenn ich aus Lustenau oder Völker oder Dornbirn bin. Aber es würde funktionieren. Nur es ist irrsinnig schwierig.
Der Martin hat dich früher so als bunten Vogel bezeichnet. Du bist dann weitergezogen und an die Station, wo du dann am längsten unter Anführungszeichen gespielt hast, durchgehalten hast.
Wir haben die schönsten Erinnerungen einfach an die Zeit, oder?
An welche? Ja. HC Innsbruck?
HC Innsbruck.
Genau, weil dort warst du, bist du zumindest eine kleine Legende. Das darf man natürlich sagen. Deine Zahlen waren gut. Du hast wesentlich zur Mannschaft beigetragen. Du warst vielleicht eine Kultfigur. Ist das übertrieben?
Und bist für die, das muss ich auch noch sagen, und für die Klagenfurter bist du da in der Zeit fast ein bisschen zum Hassobjekt geworden, oder?
Das glaube ich auch, ja.
Warum?
Aber das ist, glaube ich, normal, wenn man halt Leistung kriegt in einem Jersey oder Dress von einer anderen Mannschaft, wird man halt einmal gern zur Hassfigur erklärt. Wobei Hassfigur, das ist immer so ein bisschen.
Das ist ein starker Ausdruck.
Das ist ein starker Ausdruck. Wäre damals vielleicht ja berechtigt gewesen sein, aber heutzutage.
Aber das Praktische beim Eishockey ist, der Haus ist vorbei, sobald die Eismaschine fährt.
Ja. Normalerweise schon, ja. Also im Normalfall, ja.
Wie war es in Innsbruck?
Ja, voll Berg und voll Föhn. aber eishockey-technisch natürlich.
Eher sportlich gemeint.
aber natürlich, ja, das musst du dann sagen, ob sportlich warst. aber natürlich, sportlich gesehen, die erfolgreichste Zeit, wenn man rein nur von der persönlichen Warte das Ganze wahrnimmt. Aber natürlich teammäßig leider nicht so erfolgreich, weil ich glaube, das höchste war im Halbfinale. Aber persönlich war das schon die erfolgreichste Zeit, ja.
Du hast über die vierte Linie geredet, die ihr nicht gehabt habt. Ich habe es aber eine erste Linie gehabt und da waren Protagonisten drinnen. Erzähl ein bisschen selber, was war das für eine erste Linie neben dir?
Also es war Andi Buschnick, wie gesagt, damals Martin, also die waren ja nicht die 7 Jahre, die ich drüben war oder in Innsbruck gespielt habe, alle immer da. Aber ich habe halt meistens mit 2 Ausländern gespielt oder fast die ganze Zeit mit 2 Ausländern gespielt. Oder mit einem Andi Buschnick oder mit einem Martin Hohenberger. Ja, das sind, oder ein Todd Ellig, das waren halt dann Spieler, wo man, ja, da magst du deine Arbeit und deine persönlichen Erfolge kommen voll an, weil deine Mitspieler einfach so viel besser sind. Ja, und die machen die natürlich automatisch besser, in der Hoffnung, dass du sie auch ein bisschen besser machst. Aber das war halt mit den Spielern, wo ich gespielt habe, das waren schon gute Leute.
Ja, warte, ich kann da jetzt ein ganz genau weiß, sagen, was die nächste Frage von Stefan ist.
Ich habe da eine Geschichte gehört. Ich habe da eine Geschichte gehört, dass du mal etwas unvorbereitet aus der Sommerpause zurückgekommen bist. Und die halbe Mannschaft hat dann quasi dir dazu gepusht, dass du noch in die Werte reinkommst, um dann die Genehmigung zu kriegen, dass du einreiten darfst.
Ja, schmunzeln.
Bei den Partien.
Die Geschichte gibt es ja wirklich, ja.
Ja, da möchte man sich natürlich von dir
hören. Mit ein paar Korrekturen bringen wir das Ganze sogar wahrheitsgetreu rüber.
Super.
Natürlich bin ich nicht fit gekommen, das war eine Verletzung. Ich habe mich beim Herbertgarten Fußball spielen mit den Jungs verletzt, habe Seitenband gerissen und bin nicht fit und habe es immer fit bis im August geschafft. Und dann hat mir der Verein aber trotzdem die Chance gegeben, diesen Heimo Lindner Gedächtnislauf, den es mittlerweile überall, wie er überall heißt, wenn ich den schaffe, in einer Zeit bis Meisterschaftsstart, glaube ich, wenn ich den schaffe, bin ich dabei. Wenn nicht, bin ich nicht dabei. Und da waren wirklich, ich muss aber ehrlich sagen, es gibt aber zwei andere Spieler auch, die das auch nicht in der Zeit geschafft haben.
Wir brauchen Namen. Wir brauchen.
Ich glaube, der eine hat die Nummer 4 gehabt, den Villach. Oder die Nummer 6, glaube ich. G und U sind seine Initialen.
Aber am Golfplatz ist man ja langsam unterwegs.
Und ich glaube, das war noch ein Ausländer, der das, ich bin mir nicht sicher, ob der dort ehrlich den Test geschafft hat. Aber ist egal. Aber wir waren zu dritt. Aber bei mir war es halt, weil es halt immer ein bisschen krass nach Timo, du trainierst du im Sommer zu wenig, was ja natürlich schon ein Stück weit Wahrheit auch dabei ist. Ich war jetzt sicher nicht der oberfleißigste Trainier im Sommer. Das kann man mit einem gewissen Abstand nach gewissen Jahren auch sagen, dass das wirklich die Wahrheit ist. Aber das war damals ein Pech mit der Verletzung. Aber ich habe diese Zeit hinter mir gebracht und ich habe den Test dann schlussendlich auch geschafft. Es war zwar irrsinnig gesagt, weil ich nicht aufs Eis habe dürfen. Also der Verein hat gesagt, du darfst erst aufs Eis, wenn dieser blöde Test bestanden ist. Und ich glaube, ich habe ihn 12 Mal gemacht. Also 12 Mal in einem Monat, jedes Mal in der Früh aufgestanden und gesagt, okay, ich glaube, heute fühle ich mich gut, ich probiere es. Und beim 12. Mal hat es, glaube ich, da geklappt. Da war aber dann schon die Rodler vom ÖSV waren da, die Kicker vom Wacker Innsbruck waren da. Also das halbe der Leichtathletikstadion war schon dort und habe ich angefeiert, dass ich das irgendwie schaffe, weil die Leute schon wirklich, die haben schon Mitleid mit mir gehabt. Das heißt, ich glaube, beim 10. Mal waren es dann 8 Sekunden, die gefällt haben. Ja, und dann beim 12. Mal war es dann soweit.
Mittlerweile wäre es, glaube ich, auf YouTube live oder so.
Die Rodler.
Ja, ich bin aber gerade ehrlich froh, dass es damals doch keine also so Social-Media-Zeug und Handys gegeben hat, weil das wäre schon noch mehr die Runde gegangen, als es jetzt schon ist.
Vom Waldfest in Fick
trinken. Vom Waldfest in Fick trinken, zum Beispiel, ja.
Aber du hast es jetzt zweimal erwähnt, Dott Ehrlich. Wie war er?
Das ist fast nicht zu beantworten, weil das ist, wenn ihr sagt, ich war gewisserweise extrovertiert und charismatisch und hart und alles
mögliche.
Der war alles. Also der war von besten Eishockeyspieler, den es wahrscheinlich, ich will jetzt da nicht zu euphorisch über ihn reden, aber ich glaube, das war noch Wayne Gretzky wahrscheinlich einer der talentiertesten Spieler, das hat man damals in der NHL über ihn gesagt, bis er halt seine Eskapaden gehabt hat und seine Blödsinn im Kopf gehabt hat. Aber das hat man damals gesagt, er ist nach Wayne Gretzky der beste Spieler der NHL. Und auf der anderen Seite ein Wahnsinniger, der nicht gewusst hat, wo er mit seinen Emotionen hin soll, wie er mit dem umgehen soll, wie er sich verhalten soll, wie er sich aufführen soll. Er hat überall geglaubt, er muss das aushängen lassen, er hat überall geglaubt, er muss jedem sagen, wer er ist. Und auf der anderen Seite ist er aber fortgegangen bis 4 in der Früh und um 8 in der Früh war er in der Kabine als Erster, ist eine Stunde am Radl gesessen, hat das Ganze wieder ausgeschwitzt und war der beste Spieler am Training. Und dann am Abend, gut, ich weiß nicht, ob er am Tag davor unterwegs war, aber er war dann am Eis auch wieder der Beste. Nochmal, von absolutem Genie bis zum absoluten Wahnsinn.
Das hat dann, wir haben den Alexander Benetz, einen Melle bei uns im Podcast gehabt, der hat das komplett gleich gesagt.
Ja.
1:1, er hat gesagt, das war der Letzte, der von der Decke runtergefallen ist und der Erste, der in der Kabine am Rad gefallen
ist. Hast aber jeden Tag. Also das ist ja nicht so, dass der einmal in der Woche fortgegangen ist. Waren wir eh alle zusammen nicht wahrscheinlich. Aber der war ja 3-mal, 4-mal in der Woche fort. Nicht, dass wir auf ein Bier gehen, sondern fort.
Also nicht,
und hat's geschafft.
Nicht auf ein Himbeersoda, sondern...
Nein, er ist fortgegangen und das war nicht ein Bier, sondern mehr Bier und viel mehr Bier und... Aber der hat das halt geschafft, der hat so eine Energie gehabt, wir waren froh, wenn das Training vorbei war, dass wir es irgendwie drüber geschummelt haben und irgendwie geschafft haben, dass wir das erledigt kriegen. Der ist aufs Radl gegangen eine Stunde und war halt dann auch wieder topfit. Wir sind halt dann schlafen gegangen, er ist trainieren gegangen.
Er hat da wahrscheinlich die meiste Eiszeit nachher immer
gehabt. Ja, natürlich. Ja.
Und natürlich. Weil du, ich habe wirklich den dort erlegt, damals bei Laibach, also erst bei Innsbruck, dann bei Laibach am Ende ja beim ATC Graz, glaube ich, sogar noch gespielt. Ich habe, also das ist genau der Spielertyp, auf den ich ja total abfalle. Was hat ihn, weil du jetzt hast jetzt wirklich fast ehrfürchtig, nicht fast, du hast ehrfürchtig von ihm geredet. Was macht so einen Spieler so genial? Weil von der Sorten gibt es wenige, die jemals in Österreich gespielt haben.
Es wird eine gewisse Art und Weise Talent sein, aber er hat einen irrsinnigen Willen auch gehabt. Der hat zum Beispiel nicht verlieren können, der da ausgespielt, keine Ahnung, nach einem Spiel beim nächsten Vormittagstraining war halt damals noch, hast gespielt, alle gegen alle, 10 gegen 10, auch Scheiben. Einfach nur, dass du ein bisschen in Fort kommst, dass du nicht nachdenken musst, stehst ein bisschen um, machst ein paar Pass, spielst, hast der Gaudi, die Mannschaft hat es gefallen. Und der hat dort schon Vollgas gegeben. Obwohl jeder gesagt hat, hey, Pitchen, war ihm einmal warm. Aber der war halt schon eine Stunde am Radl, der war schon drin, der war schon bereit. Und der hat auch dieses alle gegen alle Spiel nicht verlieren können. Ich werde das nie vergessen. Es war dann auch kurz vor einer, wo der Verein gesagt hat, jetzt müssen wir ihn rausschmeißen, das geht nicht mehr. Der ist dann, also verloren dieses Alle-Alle-Spiel, der ist in die Kabine gegangen, hat seine 10 eingetippten Schläger geholt, hat sie auf der Bande zerschlagen, auf die Tribüne aufgeschmissen und ist heimgegangen. Weil er Alle-Alle-Spiel, wo es nur um die Gaude geht, verloren hat. Schläger im Wert von 3.000 Euro zerschlagen und auf die Tribüne aufgeschmissen, alle beschimpft und heimgegangen.
Das erinnert mich an meine Kleine mit 4 oder 5, die bei Ärger eigentlich nichts verloren
hat. Ich glaube, das ist aber eh ganz ein guter Vergleich. Er ist in einem Körper, also eines Erwachsenen, mit dann hin und wieder mit einem Gehirn von einem 6-Jährigen.
Aber
er nicht weiß, wie er tun soll.
Entschuldigung, das ist noch nicht, Martin, aber ich glaube trotzdem, dass es solche Spielertypen, wir reden heute noch über ihn und das ist 20 Jahre her jetzt. Ja, ja. Und die Typen füllen mir teilweise schon im Eishockey. Weil den dort ehrlich, über den reden wir heute noch und über den reden die Leute in den Hallen noch.
Ja, weil viele Ausländer dann in die Liga kommen sind, korrigiere mich, die halt einfach ersetzbar sind. Wo du als Fan, selbst wenn du jetzt beim Fanclub dabei bist, wirst du im nächsten Jahr nicht mehr gewusst haben, wer von den Legionären hat da eigentlich bei uns gespielt. Mhm. Also das zu verfolgen, das ist schon...
Ich glaube, das ist halt diese Flut an Ausländern. Dort, Elik, was haben wir da gehabt? Haben wir 6 oder 7 gehabt? Ja. Oder 6, glaube ich.
Gibt es noch andere Typen, die du jetzt dort, Elik, okay, der ist einzigartig, wo du sagst, die waren ähnlich oder die sind hängen geblieben und die bleiben im Gedächtnis? Oder viele. Von denen bräuchte man mehr?
Viele.
Nicht nur Ausländer.
Ich will gerade Österreicher sagen. Philipp Lukas, Robert Lukas, Herbert Hohenberger, Martin Hohenberger, Andi Buschnick. Ich kann da jetzt noch weitergehen, Dieter Kalt, Christoph Brandner, das waren schon auch, sicher sind jetzt die Österreicher auch präsent, und aber so Erscheinungen und so richtige, wenn man jetzt an, nicht an Manuel Ganal jetzt nicht, Manuel, sorry, wenn du das hörst, das meine ich nicht böse, das ist aber, der Manuel ist einer der wichtigsten und
er ist ein guter Eishockeyspieler.
Und ein richtig guter Eishockeyspieler, aber diese Persönlichkeiten, dieses ein bisschen dazu, siege ich halt bei ihm nicht, und das fällt vielleicht, aber vielleicht ist es einfach eine andere Zeitpunkt, wo es
Vielleicht ist das nicht mehr gewollt.
Und wir haben mit Martin und echt mehrmals unterhalten, dass dieses die Leute, den Leuten oder den Spielern werden die Ecken und Kanten immer mehr abgeschliffen. Keine Skandale mehr, du hast ja richtig gesagt, überall sind Handykameras, du darfst nie mehr die Sause lassen, unter Anführungszeichen. Das stimmt schon.
Du kannst nicht mehr in die Stadt gehen zum Pumpe und dir Zähne ins Gesicht stellen, also das geht nicht mehr.
Ich meine,
kannst
schon.
Hätte bei uns vielleicht damals auch nicht gehen sollen. Ja. Wir haben es halt gemacht.
Zähne?
Okay, ich habe nicht mitgezählt. Ich habe nicht
immer mitgezählt. Hey, muss der Blick verraten. Zähne war ein schwacher Tag.
Ich glaube, das war halt damals anders. Und damals war ja anders. Da hat man noch geraucht im Lokal. Ich glaube, auch die Gesellschaft hat sich ein Stück weit geändert. Das ist nicht nur der Sport, der sich geändert, aber man soll gesunder werden, man soll weniger. Wir müssen Veganer werden. Ich glaube, das hat sich einfach gesellschaftlich auch gedreht. Und das,
Veganer soll man nicht werden.
Ja, ich meine, gut, das bleibt eh jedem selber überlassen. Da hat eh jeder seine Meinung oder da hat der Zweite eh nicht Platz. Aber nicht, noch einmal, nicht falsch verstehen und da bitte alle Spieler, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich glaube, dass es einfach eine Zeit ist und wo es gewisse Sachen nicht mehr gehen. Und ich weiß ja, was eine Liga zum Beispiel vorgibt an Ehrenkodex oder wie sie ein Spieler in einem Interview zu verhalten hat, was ein Verein preisgeben darf und was nicht und zu welchem Zeitpunkt. Also es gibt Richtlinien, die es bei uns einfach nicht gegeben hat.
Da gibt es eine Situation, die ist dann in den Medien breitgetreten worden, und korrigiere mich, da kann ich jetzt falsch liegen, da soll es zu einer Handgreiflichkeit zwischen dir und dem Todd Ehrlich im Bus gekommen sein. Wie war das damals?
War das in den Medien?
Ich glaube schon.
Ich habe nie was gehört.
Dann ist es jetzt in den Medien.
KTZ.
Ah, okay. Gut, es hat definitiv einen Vorfall gegeben, weil ich, und das war ich immer, das war ich mein Leben lang, werde ich mein Leben lang sein und werde ich mein Leben lang bleiben. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker, ich will, dass jedem Menschen gut geht und für das stehe ich ein. Und der Todd hat sich halt nach dem 10. Mal, und das war nicht das erste Mal, auch im Bus so benommen, dass ich sage, mit dem kann ich nicht mehr umgehen, wenn Spieler, die sich nicht wehren wollen oder können, beschimpft werden und dementsprechend auch unter der Gürtelgrenze verletzt werden. war es halt irgendwann einmal an der Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es, jetzt muss man der Mannschaft einmal ein Zeichen geben, dass wir da keine One-Man-Show haben mit dem Todd Alex, sondern jetzt muss man das einmal klären, und wenn Worte nicht reichen, war man halt zum Glück in einer Zeit, wo man einmal draufschlagen kann. Und das war halt, aber das war jetzt auch nicht, also da, das war in einer Minute wieder geklärt, und der Todd war dann aber ein bisschen anders. Nicht voll, aber er hat sich anders verhalten.
Hat Wirkung gezeigt
quasi. Ja, ich glaube schon, ja.
Wie groß war der Genugtuung dann, dass du doch nochmal zum KT zurückgekommen bist?
Die Zeiten mit Todd Ellig war aber nach diesem KC. Yeah. Also KC war quasi in der Zwischenzeit.
Genau, ja.
Ich tue mir echt schwer mit diesen 2 Jahren in Klagenfurt. Du bist beim KC aufgewachsen, du kennst den KC, deine Familie ist da, deine Freunde sind da. Du willst daher, dann trifft dich der Karl Safran kurz vor der Weihnachten in der Osteria und du unterschreibst einen Vertrag auf einen...
Servietten?
Nein, Servietten nicht, auf so einen...
Biedekl.
Schleppe hat es, glaube ich, gehabt, oder Hirte oder was auch immer. Nächster Spiel ist beim KC. Und ich bin dabei. Hab mich irrsinnig gefreut. War irrsinnig stolz, dass ich zurückkommen kann. Aber im Nachhinein weiß ich nicht, ob es die beste Entscheidung war, weil ich den... Der Mats Waldin war damals nicht mein Trainer. Das ist... Ich war nicht sein Spielertyp. Ich habe nicht als Trainer... Es war enormes Sicherheits-Eishockey, was gespielt worden ist. Ich habe eine gewisse Freiheit gebraucht, um Tore schießen zu können, um kreativ zu sein. Die hat er mir nicht gegeben. Damit ist es auch persönlich ein bisschen geworden. Und dann hat er mich halt auch wirklich abgestellt. Ne? Und das, ja. Deswegen, glaube ich, war die Entscheidung damals, in Innsbruck war wirklich so eine Stimmung damals, wir können jetzt da wirklich ein bisschen mehr aufkommen. Und jetzt kommt der Andi Buschnick und der Martin Hohenberger und der Gerhard Unterlogauer. Und ich bin weggegangen. Ja, im Nachhinein, ich kann es nicht mehr erinnern, und ich bin auch überhaupt nicht traurig, dass es nicht geklappt hat, aber es waren sicher nicht die 2 besten Jahre in meinem Leben. Und ich bereue es nicht, ganz im Gegenteil, es ist jedes Jahr eine schöne Zeit, und es ist auch für alles im Leben irgendwas gut. Auch Tiefschläge, und die 2 Jahre waren am Anfang noch gut, da habe ich mit Toni Job und mit Daniel Welser noch zusammengespielt, da haben wir uns auch super gefunden. Der Druck war enorm hoch, der Dago Koch ist nach Schweden gegangen, ich war quasi sein Ersatz, wer halbwegs... Ein Eishockey-Fachverstand hat wert wissen, dass ich damals auch kein Mittelstürmer war und schon gar nicht der Tommy Koch-Ersatz war. Aber es hat funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Mein Defensivspiel war nie ausgereift ins letzte Detail, damit ein Mittelstürmer auch nicht zu gebrauchen
wäre. Ist dir klar, dass wir eishockey-technisches Heldenverwunder sind?
Ja.
Weil du kennst das eigene Drittel ja nur von der Erzählung und von der Pause.
Nein, ich glaube, das stimmt gar nicht. Also ich habe meinen Defensivpart gemacht,
okay,
aber sicher nicht in ausgeprägtester Form. Ich habe es gemacht, aber ich habe Schüsse blocken und so, wie es heute machen muss, bei so einem Spiel nicht, war ich bei uns auch gar nicht so. Wer hätte sich am Schuss blocken lassen vom Darcy Martini oder Dominik Lavoie, da bist du selbst mehr, wenn du das tust. und das, vielleicht war der Druck ein bisschen zu hoch, und dann hat man gemerkt, ich kann diese Rolle von Dago gar nicht erfüllen. Das merkst du selber als Spieler, dass du es nicht kannst. Wärst vom Trainer dann irgendwie eingesetzt, was da auch nicht taugt, und dann fängst du selber Zweifeln an und dann magst du nicht mehr. Und das war dann halt 1,5 Jahre, habe ich einfach nicht mehr wollen, in Klagenfurt zu sein. Hat dann viel auch unbedingt wollen, dass ich komme. Und der Dr. Safran hat dann gesagt, hey, ich weiß, dass es da nicht gut geht und ich weiß, dass du nicht mehr da sein willst, aber ich kann dich nicht nach Villach gehen lassen und im nächsten Derby schießt 3 Tore, weil ich weiß, dass es tust. Das heißt, ich habe ein Jahr eigentlich in Klagenfurt gewusst, ich wäre beim Mats Waldin. Kann schon sein. Das ist aber so. Es gibt Trainer und Spieler, die einfach nicht zusammenpassen und umgekehrt das Gleiche.
Du hast was erwähnt, was ich extrem interessant finde, weil Petri Matikainen ist ja letztes Jahr unter Anführungszeichen vom KC entlassen worden. Und was man im Nachgang so hört, ist, er war wirklich ein guter Trainer und er war in der Kabine, glaube ich, guter Motivator anfänglich. Aber am Ende sind ganz wenige Spieler noch mit zu diesem extremen taktischen zurechtkommen, mit diesem Korsett, in das du gepresst worden bist. Und du hast gerade erwähnt, du manchmal brauchst du einen Trainer, der dich einfach von alleine lässt und sagt, du, ich vertraue dir, dass du das, wie du spielst, so gut machst, dass das Resultat passt.
Ich meine, ich war jetzt selber lang genug auch Trainer, nicht am höchsten Niveau, aber mit sehr vielen Spielern, die auf höchstem Niveau gespielt haben. Und ich bin als Trainer vielleicht noch ein bisschen ärger als viele. Ich habe die Spieler wirklich. als Trainer versteht man Taktik besser als Spieler oft. Das ist immer so bewundernswert oder verwundernswert eigentlich.
Und du verstehst den Schmäh, den der Spieler dir anbringen würde.
Das vielleicht auch, ja. Also das ist eine Kombination, die recht lustig ist. Aber ich verstehe das schon, dass ein Trainer das nicht machen kann. Weil wenn jeder Trainer jeden seiner Spieler nur seine Stärken ausspielen lässt, dann wirst du kein Gesamtkonstrukt zusammenkriegen. Das heißt, da macht jeder sein Teil, wo er am liebsten vielleicht macht, wo er in der Komfortzone ist und ich bin lieber der Playmaker und bleibe an der Bande und gehe nie mein Leben vor das Tor, weil ich bin jetzt nicht die anderen. Das ist schwierig. Das heißt, du brauchst ein Korsett oder ein System, das zu allen passt und wo jeder trotzdem in diesem Rahmen, und das macht der Kirk und der Dave, glaube ich, hervorragend, in diesem Rahmen sich austoben können, wie sie wollen. Ob unterhalb der Hashmarks, drüber werden keine Scheiben verloren, und unterhalb der Hashmarks macht es, was wollt mit der Scheibe. Der Petri hat einen Scheibenverlust, tut nicht wollen. Halt mal die Scheiben, behalt mal die Scheibe in unsere Reihen. Und beim Kirk und beim Dave oder beim Dylan Stanley in Feldkirch, do it. Create something. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied.
Ist aber auch die Mentalität wahrscheinlich, oder? Amerikanische oder nordamerikanische Mentalität und skandinavische oder finnische Mentalität. Ja. Aber wenn man das so ein bisschen verfolgt, du bist jetzt trotzdem voll informiert über den KAC. Man merkt, du hast eingangs von unserem Gespräch erwähnt, ja, ich hoffe, dass sie noch ein Spiel 5 haben im Halbfinale gegen Bustertal. Ein bisschen KAC-Fan bist du schon. Hast du den Frieden mit dem KAC geschlossen?
Ich habe nie Feindschaft gehabt mit dem KAC, ganz im Gegenteil. Das hat mir ein bisschen so gemeint, weil halt mein Jahr nicht gut war.
Ja.
Und weil ich dann wie noch zu Innsbruck zurückgegangen bin und jedes Tor wirklich gefeiert habe gegen den KAC, weil es mir gedacht hat, ich kann es und ich habe es jetzt nicht gesehen. Damals. Dass ihr bald nach Innsbruck
ja, ist ja mehr
in der Zeit einfach ist ja ehrlich, besser, gepasst.
Ich meine, besser gepasst. Das da gibt es so. Die Fußballer, die dann nicht jubeln, wenn sie gegen einen Ex-Verein treffen. Oder?
Nein, das ist ja unselig. Ja, ich werde eine Situation nie in meinem Leben vergessen. Da haben wir bei der Eismaschine, wir Innsbrucker Spieler, also nach meiner Zeit vom KC, erstes Spiel zurück in Klagenfurt, Fußball aufgewärmt und gespielt. Und da ist ein KC-Fan gekommen und ist voll lieb gekommen, einmal so schade, dass du nicht mehr da bist. Und hin und her, und es hat echt nicht geklappt. Und wirklich ein Gespräch, voll cool. Und ich glaube, es war das erste Tor, das ich geschossen habe. Hinter dem Tor der Scheigner, Coast to Coast. Ein bisschen versprungen, Andrew Werner ist rausgekommen. Ich bin einfach umgefahren, leeres Tor. Und schaue auf die Tribüne und genau dieser Fan zeigt meinen Mittelfinger. Ich schwöre, es war der Fan, der mit mir vor dem Spiel geredet hat, wie er traurig ist, dass ich nicht mehr da bin. Und ich schieße das dort. Das erste, was ich sehe, sein Mittelfinger. Den Mittelfinger habe ich zurückgegeben.
Andererseits ist es... Wenn einer den Pepe aufsetzt, ist er auch noch ein Mensch. Und wenn er dann auf die Zuschauer
tritt, ist er auch noch ein Mensch. Das aber das macht für mich Eishockey aus. Ja, ja. Und wenn den dann noch oder triffst, sagt er, geiles Tor. Ah, Wahnsinn.
Ja, wahrscheinlich. Also er hat gewusst, dass ich gewusst, also er hat sicher gewusst, dass ich ihm gesehen habe. Dass, weil ich habe ja den Mittelfinger mir in die Augen geschaut.
Und du hast nochmal den Augen gesagt.
Ja, das war schon. Aber nochmal zurückzukommen. Ganz im Gegenteil, ich verfolge den KC intensiv als jeden anderen Verein, außer die Pioneers logischerweise. Weil meine Kinder dort spielen, weil ich vorher gesehen in der Organisation tätig war, weil der Dylan Stanley ein sehr guter Freund ist. Aber den KC beobachte ich schon sehr genau und sehr intensiv, auch weil der Bandy natürlich mittlerweile beim KC ist und wir telefonieren jede Woche.
War es für dich eigentlich klar, dass du nach Ende einer aktiven Karriere dann irgendwie als in den organisatorischen, in den Funktionärsbereich wechseln willst, als Trainer, General Manager? War das immer der Plan?
Ich glaube schon ein bisschen, ja. Also ohne Eishockey hätte ich gar nicht kennen. Oder kann es ja heute noch nicht. Und das war schon so, ich habe glaube ich alles gemacht. Ich war zuerst ein bisschen Trainer im Hobbyclub in Hart, wobei die mittlerweile Hobbyclub, das klingt immer so abwertend, ist es aber nicht. Die spielen in der Schweizer Liga, spielen ein paar ehemalige, da war ich Trainer, dann bin ich eben nach Hohenems gekommen. Da war so das erste Mal ein bisschen professioneller, die Strukturen. Da haben wir sehr viele ehemalige Spieler gehabt, die in der zweiten Liga gespielt haben oder Bundesliga. Da sind wir Meister geworden, das war schon cool. Dann habe ich aber gemerkt, Job, Arbeit, da sind meine Kinder auf die Welt gekommen. Die Verantwortung, Job, Familie und Eishockey, Trainer, jede Woche Spiele, waren wir zu viel. Bin dann in den Vorstand oder im Manager- oder Managementbereich gegangen und da bin ich bis heute eigentlich mehr oder weniger treu geblieben.
Wie ist das dann passiert, dass du komplett die Sportart wechselst und zum Handball gehst?
Ja, das liegt wahrscheinlich gerade an dem, weil ich eben Sport gern habe. Ich betreibe ehrlich gesagt so wenig so, oder so gut wie gar keinen Sport. Denke mal, jeden Tag heim, fange wieder an, tue irgendwas. Mag nicht, habe die Zeit nicht. Vielleicht ist es aber auch nur im Kopf, weil ich einfach keinen Bock habe. Wird hoffentlich auch wieder kommen, weil ich einfach gern abnehmen wird ein bisschen und ein bisschen fitter sein mag. Und warum Handball ist einfach, weil ich habe Angebote gehabt aus Deutschland im Eishockey. Ich habe diverse Themen schon mit Eishockey gehabt, auch in höher hinauf. Habe aber beruflich mich nicht getraut, weil ich nicht gewusst habe, was soll ich machen, was ist, wenn es gut geht, was ist auf einmal, wenn Graz anruft. Meine Familie ist in Vorarlberg und ich werde von Vorarlberg nicht mehr weggehen. Das ist einmal so die Grundidee oder die Angst, die ich in meinem Kopf habe. Ich habe einen super Job gehabt, den ich heute noch habe, bis ein paar Tage noch, wo ich noch angestellt bin. habe vor dem Angst gehabt, habe die Sicherheit im Sport, diese Sicherheit hast du nicht, weil gut, als Sportlehrleiter noch ähnlich, du hast vielleicht dann, bist Angestellter und mit Kündigungsfrist, aber so befristete Jahresverträge ist halt ein Spiel mit Feuer und das getraust halt als Familie, oder habe ich mir nicht getraut, als Familienvater Haus gebaut und die ganzen anderen Themen und habe mir das nie getraut.
Der Markt ist überschaubar, einfach grundsätzlich. In Österreich?
Ja, in Österreich. Ich wollte aber eben dieses Vorarlberg, ich gehe dort nicht mehr weg. Und warum es zum Handball gekommen ist, ist jetzt wieder eigentlich anders oder eigentlich genau das Gegenteil. Ich war jetzt 12 Jahre in der Privatwirtschaft oder 10 Jahre, sehr erfolgreich auch und habe mir wirklich auch im Management nach oben gearbeitet. Und da kommt wieder das Nächste. Ich bin in Vorarlberg, habe ja einen großen österreichischen internationalen Versicherungskonzern gearbeitet und habe auch Möglichkeiten nach der anderen. Magst du nach Rumänien, magst du nach Ungarn, magst du nach Wien? Nein, weil ich Vorarlberg nicht verlassen will. Und damit sind die Perspektiven irgendwie ausgegangen. Das heißt, ich bleibe jetzt in dem Job die nächsten 20 Jahre. Und das mache ich auch nicht, weil ich es nicht aushalte oder nicht glaube, dass ich diesen Job mit Liebe, mit Herz, mit Leidenschaft machen kann. Und Mitarbeiter führen ist Verantwortung. Und das habe ich mir gedacht, das mache ich nicht mehr. Und dann ist eben, ja, dann geht eins das andere, dass eben der jetzige Geschäftsführer vom Alpla HCH hat, quasi gesagt hat, der möchte nach dieser Saison aufhören. Dann ist der Bernd Friede Finanzvorstand bei uns, der wiederum der Taufpate von meinen Kindern ist, Kärntner ist, Klagenfurter ist. Ja, und dann hat sich das innerhalb von ein paar Tagen eigentlich nach Gesprächen mit dem Aufsichtsrat und mit dem Präsidenten so ergeben, dass ich doch einen Jobwechsel machen werde, weil ich bin in Vorarlberg, bin im Sport, muss keine Angst haben, dass mir Eishockey-Vereine Graz will von Handball wegnehmen, habe ein unbefristetes Dienstverhältnis. Ja, und bin in einem Verein, der, ja, wenn man vom Handball und Eishockey vergleichen kann, dass das der KAC des Handballs ist.
Und fairerweise muss man sagen, alle sagen, wenn es auch Sportart gibt, die härter ist als Eishockey, dann ist es Handball.
Ja, viel Schutz hast du nicht, gell?
Ja, du hast gar keinen Schutz, ja. Und nochmal, es gibt
Selbstvertrauen hast du als Schutz, ja.
Es gibt noch die zwei Sportarten, die, wo mir so eine Position auch wirklich angemacht hätte, eben Eishockey und Handball.
Wie würdest du Handball beschreiben? Was ist das Reizvolle am Handball? Was ist das Schöne am Handball?
Sehr ehrlich. Sehr ehrlicher Sport. Keine Ausrüstung. Die Spieler helfen sich auf, obwohl sie gerade einen vom Gegenspieler drüber gekriegt haben. Es ist respektvoll. Es ist sehr familiär und freundschaftlich. Aber wenn man die Spieler sieht, die war jetzt gerade beim größten Derby der Welt, THW Kiel gegen Flensburg-Handewitt. Da sind die Spieler beim Aufwärmen, mit den Gegnern reden sie. Also es ist so, ehrlicher kommt das mal vor. Beim Eishockey darfst du damit keinen reden, weil er sagt, ja, das ist ja der Freund und das kannst du nicht machen. Und die sind wie eine große Familie. Da fliegst du von Bregenz oder von Bregenz nach München und fliegst mit dem Flieger nach Hamburg, gehst in die Halle und der Bernd Friede war eben auch mit. Und der Viktor Schiller kommt und das ist einer sehr guter Freund von mir. Und das ist wie, als hättest du nie aus den Augen verloren, es ist wie, als kommst du zurück in eine kleine Familie. Und das ist im Handball ein bisschen anders, wobei es im Eishockey nicht sagen will, dass es nicht gibt. Aber es ist nicht so, dass wenn man nach Villach kommt als ehemaliger Spieler, jeder quasi die Hand schüttelt und die sofort wieder aufnimmt. Und in Handball kannst du in jede Halle gehen und wirst aufgenommen als, ja, hey, cool. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Ja.
Jetzt hast du mehrmals erwähnt und ungefähr 3 bis 4 Mal wiederholt, du willst aus Vorarlberg nicht mehr weg. Wir kommen jetzt in ein Alter, wo viele Freunde nach Wien studieren gegangen sind, Graz studieren gegangen sind und alle langsam wieder zurückkommen, weil sie Kärnten schön finden, weil die Lebensqualität hoch ist, weil es mittlerweile gute Jobs gibt. Aber bei dir ist das gar nicht so. Wie ist Vorarlberg? Wie tust du die mit der Sprache?
Wie tun wir mit der Sprache?
Das
war aber fast Schweizerisch jetzt.
Ich hab zu viel Marcel Koller Interviews geschaut.
Oder Roger Bader.
warum hast du dich so in das Land verliebt? Und Kärnten ist überhaupt keine Option mehr für dich?
Ihr kennt ja das Sprichwort scharfer Hüslebauer.
Ja.
Das stimmt. Tatsächlich. Das ist Vorarlberg. Das ist scharf, arbeiten, 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 dann bauen wir uns ein Häusl, kriegen zwei Kinder und lesen am Sonntag die Vorarlberger Nachrichten. Das ist der Vorarlberger. Und ich liebe diese Entschleunigung und diese weniger Stress, weniger Großstadt, eigentlich gar keine Großstadt. Und das tut mir gut und da fühle ich mich wohl. Ich wohne in Lauterach zwischen Bregenz und Dornbirn gegenüber einem Bauernhof, habe eine Einbahnstraße, wo die Kinder aus- und eingehen können, wie sie wollen. Und ich glaube, in deshalb bin ich in Vorarlberg verliebt, die Natur, den See. Ich vergleiche schon ein bisschen immer mit Klagenfurt. Ich habe 10 Minuten zum Bodensee, habe in der Nachbarschaft einen See, habe einen Fluss und es ist alles einfach
viel entspannter. Also Wasser braucht man.
Wasser habe ich gern.
Wasser braucht man.
Und bin, wenn ich will, in einer Viertelstunde im nächsten Skigebiet. Diese kurzen Wege, wir sind in einer Stunde in Zürich, ich bin 1,5 Stunden in München, ich bin 3 Stunden in Mailand. Diese geografische, das geografische Thema Vorarlbergs ist, was man taugt, weil man überall schnell ist, obwohl Vorarlberg klein ist, und das mag ich, da ist ein Rückzugsort, bist aber in kurzer Zeit in einer Großstadt. Und der Vorarlberger selber ist halt da, ja, der ist nicht falsch verstehen, aber nicht so oberflächlich, der ist ein bisschen gemütlicher das Ganze, man sitzt ein bisschen anders zusammen und ja.
Ist also kein Fehler, dass Wien ein bisschen weiter weg ist?
Ja, das ist allerdings, das ist allerdings dann wirklich die Wahrheit, ja.
Wenn ich jetzt dir eine gefüllte Stunde schon gegenüber sitze und mir lacht da, ich sprich da nie drauf an, aber da lacht mir jetzt eine Tätowierung von dir an. Und die würde mich jetzt interessieren, was die zu bedeuten hat. Du hast da einen Bär am Unterarm, der die Zähne fletscht. Was hat das auf sich?
Haben mich schon viele gefragt. Das ganze Thema der Tätowierungen hat alles mit meinem Bruder zu tun. Also mit dem Tod von meinem Bruder. Der einer der größten Unterstützer der Indianer war, dann in Kanada natürlich auch gelebt hat. Und das heißt, alle Tätowierungen sollen mein Bruder ein bisschen bei mir belassen. Und da geht es um das Thema Indianer, Thema Kanada. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sentimental wäre. Aber das ist, Tätowierungen sind wirklich da, um meinen Bruder im Herzen zu belassen. Und wenn mir einer noch fragt, erzähle ich es gerne.
Würdest du wieder zurück nach Kanada?
Diskutieren tue ich es überhaupt nicht, aber wie ich es meiner Frau sage jetzt noch seit bald 13 Jahren, wann gehen wir denn endlich nach Kanada? Das Land ist so unfassbar, was es alles gibt. Ich vergleiche es eh mit Österreich, das ist schon sehr ähnlich, nur halt viel größer. Aber du hast da einen Berg, du hast Seen, das Meer fällt von mir aus in Österreich. Aber die Leute in Kanada sind schon sehr, sehr cool. Und ja, ich glaube, wenn es ein Land gibt und wenn irgendwann die Kinder sagen, du, weißt du was, wir sind alt genug, gehen wir Papa und Mama.
Probieren wir es.
Brauchen wir nicht unbedingt. Nochmal, ich glaube, ich gehe nicht mehr weg aus Vorarlberg, aber Kanada,
Könnte noch gefährlich werden.
Ja, könnte gefährlich werden.
Also ich bin ja immer bei so einem Podcast oder im Vorfeld von einem Podcast habe ich immer so eine Meinung, in welche Richtung das gehen könnte, oder? Ist bei dir genauso, oder?
Wo ja, man sagt, klar.
Okay, das wird heute auf das hinauslaufen, ohne dass ich jetzt irgendwas nenne, aber es hat man irgendwie so im Gespür oder so im Kopf, aber mit dem hätte ich heute überhaupt nicht gerechnet.
Na, stimmt. Weil,
jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, was der Martin meint, natürlich wollten wir mit über die reden, über die Einstellung zum Eishockey und dass du vielleicht ein bisschen Raubbein warst oder am Eis emotional, aber du kommst ganz anders drüber, als man das vielleicht. Und jetzt kann man natürlich probieren, das in diese Richtung zu lenken, hat aber keinen Sinn. Da rede ich mit dir lieber über Vorarlberg, über was du aus deinem Leben gemacht hast und über was du auch noch, was du noch gern machen würdest.
Und
das macht es ja für uns immer so spannend,
finde ich. Und wie er denkt und wie seine Auffassung ist, wie er sein Leben lebt. Das,
Plus ein kleines Loblied aus Vorarlberg, weil das ist doch für uns ein Fleck, für uns Südösterreicher immer so ein bisschen, also ist schon fast Schweiz, ne?
Ja, da sind wir weit entfernt, oder? Also geistig, oder? Da muss man sich schon überwinden, dass man nach Vorarlberg kommt.
Aber es ist ja gar nicht so. Du fährst, wenn du in der Nacht fährst, wenn du in Klagenfurt auf die Autobahn fährst und in der Nacht fährst und in Deutschland drauftrittst, wenn du Angst hast, dann bist du in 4,5 Stunden von meiner Haustür. Also das ist jetzt nicht.
Es war eine Gratis-Einschaltung für einen Vorarlberger Tourismusverband.
Danke an dieser Stelle. Ich hab das Logo nicht mehr aufs T-Shirt gekriegt, für Spaß, ich wusste, dass eine Kamera ist. Aber es ist jetzt so, und da sagen ich meine Freunde, waren ja auch schon ein paar Mal draußen und zur Hochzeit oder zu Polterabend oder zu anderen Veranstaltungen. Die sagen ja, eigentlich ist es ja gar nicht so weit. Man muss sich halt einsetzen und tun. Ne?
Passt, diese Einladung, kommen wir gerne drauf zurück. Und
Wir melden uns.
Wir melden uns.
Danke, voll gerne.
Danke, Heimo. Danke, dass du heute bei uns warst.
Danke, Heimo.
Bitte gerne. Danke.